Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute mit der ersten Folge der Saison 21-22. Ich habe entschieden, es geht offiziell los. Die ersten Freundschaftsspiele haben stattgefunden. Am Wochenende steht das erste Turnier an. Wir haben große Nachrichten aus Südfrankreich. Volles Programm heute mal wieder. Semi-volles Programm. Zu den Freundschaftsspielen kann ich leider nicht ganz so viel sagen, wie ich mir erhofft hatte. Letztes Jahr haben wir noch zu allen Freundschaftsspielen Livestreams und Zusammenfassungen bekommen. Dieses Jahr gab es nicht mal zuverlässige Live-Ticker. Da muss ich mich ein wenig kürzer fassen, als ich gehofft hatte. Aber sei es drum. Allzu viel kann man aus diesen Freundschaftsspielen ja sowieso nie sagen. Es sind die ersten Freundschaftsspiele des neuen Jahres. Da weiß man noch nie genau, was man hinterher kriegt. Und die Ergebnisse sind nur so semi-aussagekräftig. Aber fangen wir mal trotzdem an. Vielleicht mit einer schönen Nachricht aus deutscher Perspektive. Tarbes hat 28-21 gegen Cognac Saint-Jean-d'Angély gewonnen. Unter anderem dank zwei Versuche von Nationalspieler Maxime Oltmann. Tarbes dürften mal wieder diese Saison wieder... auf, ich sag mal, vielleicht Playoffs zumindest hoffen. Also sind sie ja schon seit einigen Jahren zurückgekommen, sind ja relativ tragisch abgestiegen. War damals die Affäre ein Zwangsabstieg durch die DNACG, beziehungsweise ein massiver Punktabzug durch die DNACG, die Finanzaufsicht, ein Vorstandsmitglied oder ein Sponsoring-Beauftragter des Vereins hatte massiv Sponsoring-Verträge gefälscht und, naja, eigentlich nicht gefälscht, eigentlich erfunden, hat Sponsoring-Verträge im Wert von 1,2 Millionen Euro, wenn ich mich recht entsinne, erfunden, die dann natürlich auf dem Konto gefehlt haben, was dann zu diesem Punktabzug geführt hat. Tarbes haben, muss man ihnen ja Respekt zollen, bis zum letzten Tag gekämpft und sind dann trotzdem nur knapp abgestiegen, aber seitdem haben sie auch keine oder hätten sie keine Erlaubnis bekommen, wieder aufzusteigen. Wir dürften mittlerweile an einem Punkt angekommen sein, wo sich der Verein wieder so stabilisiert hat, dass sie eine Lizenz für die Pro D2 bekommen könnten. Und der Verein, muss man auch sagen, sieht relativ stabil aus, also der Kader zumindest, haben in der letzten Saison eigentlich recht solide Leistungen abgeliefert und ich denke, das ist ein guter Start in die neue Saison, auch wenn, wie gesagt, diese Freundschaftsspiele natürlich noch nicht allzu viel tatsächlich heißen. Agen hat 25-7 gegen Aurillac gewonnen. Dahingehend nennenswert, dass sie natürlich schon seit einer ganzen Weile nicht gewonnen haben. Der letzte Sieg, den Agen einfahren konnte, war Anfang 2020. Von daher ist es natürlich schon eine relevante Nachricht, aber wir reden immer noch von einem Freundschaftsspiel und natürlich muss man auch sagen, dass Aurillac mal wieder oder ohnehin nicht die beste Mannschaft der zweiten Liga sind, vor allem ohne Druck nicht die beste Mannschaft der zweiten Liga sind und sicherlich auch nach dem erneuten Umbruch wie jedes Jahr erstmal wieder Zeit brauchen werden, um sich einzuspielen. Möchte da jetzt noch nicht allzu viel reininterpretieren, Agen natürlich trotzdem ein Kandidat für die Playoffs und das ist das, was sie hier untermauert haben, aber auch nicht mehr und nicht weniger. BC haben wir heute viel im Programm. Das erste Freundschaftsspiel haben sie am Wochenende gegen Mont-de-Marsan gespielt, das haben sie 17-26 verloren. Man muss natürlich aber auch in Fairness sagen, dass BC mit der zweiten Garde angetreten sind. Die vermeintliche Startaufstellung kam erst gegen Mitte der zweiten Halbzeit ins Spiel. Sie hatten ja nämlich am Dienstagabend noch ein zweites Freundschaftsspiel, das natürlich deutlich wichtiger war. Von daher haben sie dort etwas geschont. Mont-de-Marsan sicherlich haben letzte Saison enttäuscht, wollen diese Saison etwas besser starten zumindest. Das dürfte ein netter Boost für die Moral sein, aber auch wie gesagt hier nicht mehr und nicht weniger. Nevers hat 20-10 gegen Montauban gewonnen. Zwei Mannschaften, die gerne in die Playoffs kämen und seit Jahren ambitioniert in diese Richtung auftreten. Montauban wird sicherlich enttäuscht sein. Nevers hat, das große Problem sind ja nicht die Mannschaften auf gleichem Niveau. Das große Problem sind die Mannschaften, die ein kleines bisschen besser sind. Letztes Jahr haben sie ja eigentlich fast nur gegen die Top 6 verloren. Aber das sind dann halt die Niederlagen, die so richtig wehtun. Von daher muss man dann schauen, wie es da weitergeht. In dieses Freundschaftsspiel, wie gesagt, kann man noch nicht allzu viel reininterpretieren, zumal wir, wie gesagt, keinerlei Videomaterial bekommen haben. Kann ich leider nicht allzu viel zu sagen oder nicht so viel zu sagen, wie ich es gerne getan hätte. Rouen hat 34-14 gegen Massy gewonnen, gegen eine unterklassige Mannschaft, oder sagen wir gegen eine drittklassige Mannschaft. hätte ich natürlich einen Sieg von Rouen auch erwartet. Aber es ist natürlich ein... Oder es ist natürlich schön, dass sie im ersten Spiel unter Nicolas Godignon schon eine so solide Leistung zeigen. Ist ja dann doch trotzdem ein relativ eindeutiges Ergebnis. Man sieht, zählen ja insgesamt doch auch zu den besseren Mannschaften der National. Von daher nehmen wir das einfach mal positiv zur Kenntnis. Dass es auch andersrum laufen kann gegen oder in einem Zweit- und Drittliga-Duell, hat Provence Rugby gezeigt. Die haben zu Hause 17-22 gegen Valence verloren. Natürlich ein knappes Ergebnis, aber nichtsdestotrotz enttäuschend, gegen den Absteiger zu verlieren. Valence haben sicherlich auch nicht mit der besten Aufstellung angefangen. Tim Mentel beispielsweise kam nur von der Bank. Aber ja, da muss noch ein bisschen was kommen, denke ich. Da muss noch ein bisschen was kommen. Aber muss man ihnen auch Zeit geben. Sie haben ja auch viel erneuert. Muss man ihnen wahrscheinlich auch die Zeit geben oder der Mannschaft Zeit geben, zusammenzuwachsen. Aber noch eine so enttäuschende Saison wäre schon hart. Sagen wir es mal so. Und das wichtigste Spiel dieses ersten Freundschaftsspielblocks oder Testspielblocks, das Derby zwischen Béziers und Narbonne, war ja doch ein wenig überschattet von anderen Dingen, aber dazu kommen wir nach diesem Spiel. Das Galaspiel der Fête Béziers, da sind ja aktuell die großen Stierkampfveranstaltungen, französischer Stierkampf, nicht spanischer Stierkampf, was es je nach Ansicht nur marginal besser macht, aber zumindest gibt es kein Blutbad und das ist ja schon mal was, vielleicht nicht viel, aber immerhin etwas. Sie haben 16-5 gewonnen, ihr großes Derby, das erste Derby seit einer ganzen Weile, war sehr viel Leidenschaft dahinter, unter anderem mehrere große Innenwimmerrangeleien. Bei Narbonne gab es eine rote Karte für Dan Falayafa für einen V-Schlag ins Gesicht. Also es ist auch nicht der beste Test. Auch Narbonne ist nicht mit der besten Aufstellung angetreten. Sicherlich, da fehlen noch einige Spieler, die Start 15 Potenzial hätten. Von daher auch hier nicht allzu viel reininterpretieren. Es ist gut zu sehen, dass zumindest die Leidenschaft da ist. Ich denke, dass man als Fan schon mal ganz gut abgeholt. Ja, aber ansonsten auch hier erstes Freundschaftsspiel. Sicherlich ein prestigeträchtigeres Freundschaftsspiel als ein Duell zwischen Rohr und Massi. Aber trotzdem nur ein Freundschaftsspiel, das allererste Freundschaftsspiel. Das erste Freundschaftsspiel, das Narbonne haben sollte, das andere Derby gegen Carcassonne, wurde ja Covid-bedingt bereits abgesagt vorletzte Woche, glaube ich. Von daher nicht allzu viel, was man hier reininterpretieren kann. Die wichtige Nachricht aus Béziers ist ja, dass am Morgen bekannt gegeben wurde, oder Dienstagmorgen bekannt gegeben wurde, dass die Stadt Béziers den Verein gekauft hat. Sie haben 68% der Anteile erworben, haben damit in jeder Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit. Man kann sie als alleinigen Inhaber bezeichnen. Einen symbolischen Euro haben sie bezahlt für einen Verein, der ja schon seit einigen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie es ja immer so ist bei diesen Traditionsvereinen. Da ist die eigene Geschichte eher Hindernis als was man zelebrieren kann, weil man ja wieder auf diese Höhen zurückkommen muss. Béziers sind ja in den 70ern und Anfang der 80er Jahre innerhalb von 13 Jahren 10-mal französischer Meister geworden. Da will man natürlich gerne wieder hin zurück und man übernimmt sich fast jedes Jahr, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist jetzt auch das dritte Jahr in Folge, in dem es Übernahmegerüchte gibt. Vorletztes Jahr gab es die ganze Sage um Angelotti. Das ist ja daran gescheitert, dass man sich nicht darauf einigen konnte, den Verein umzubenennen in den AS Béziers Angelotti, was ich verstehen kann. Letzte Saison dann die ganze Sage um die saudischen Investorengruppe, was ja dann letzten Endes auch mit dem Komplettabsturz von Christophe Dominici geendet hat. Er hat die ganze Sage ja, naja, nicht überstanden. Aber das war auch ein großes Drama. Man weiß nicht ganz genau, was sich abgespielt hat. Niemand weiß so allzu viel. Ein Hin und Her, das sich auch über Monate während der Saison hingezogen hat. Diesen Sommer kam ja schon die Nachricht, dass Béziers mit drei Punkten Abzug in die neue Spielzeit startet und eine Geldstrafe verbüßen muss, weil sie Auflagen der DNACG nicht erfüllen konnten oder Versprechen nicht gehalten haben. Jetzt also die Stadt Béziers als neuer Eigentümer, das ist, glaube ich, relativ einmalig im Sport. In L'Equipe führt ein Basketballverein aus Paris an, in dem der Vorort Eigentümer des Basketballvereins ist, aber ansonsten kann ich auch ländersportartenübergreifend oder fällt mir kein anderes Beispiel ein, in dem das der Fall wäre, wo der Stadt oder dem Bundesland oder wie auch immer der Sportverein gehört. Finde ich schwierig, muss ich ganz offen sagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht begeistert, muss ich sagen. Also jetzt nicht nur, weil es Béziers ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Sache ist, für die Stadt haften sollte. Natürlich verstehe ich, wenn wir gucken, wie es in Narbonne war nach dem Abstieg, was wir gesehen haben, dass den Einzelhändlern im Stadtzentrum fast 45% der Umsätze eingebrochen sind. Der Gastronomie sind fast 75% der Umsätze eingebrochen. BC, die ja vom Abstieg immer wieder bedroht sind, da ist es vielleicht für viele Unternehmen in der Stadt eine Überlebensfrage. Kann ich verstehen. Trotzdem sitzt mir das irgendwie falsch im Hals. Bin davon ehrlich gesagt nicht begeistert. Zumal ja wie immer das Gleiche passiert, neue Eigentümer. Natürlich wurde jetzt natürlich erstmal wieder wurden die Playoffs als neues Ziel ausgegeben. Man hat das Budget erhöht. Ja, auch wenn man jetzt natürlich, wenn im Verein damit jetzt wieder andere Dinge gehören, wie die Logen im Stadion, wie die Brasserie, wie verschiedene Standorte, der Verein spart dann eine Miete für die Boutique im Stadtzentrum. Ja, verstehe ich alles und ich verstehe auch, dass die Stadt sagt, okay, wir zahlen sowieso schon jedes Jahr 1,2 Millionen Euro an Sponsoring-Geldern, dann hätten wir ganz gerne doch ein Mitspracherecht, für die ausgegeben werden. Auch das kann ich nachvollziehen. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass es eine Sache ist, in die Stadt involviert sein sollte. Finde ich sehr, sehr schwierig. Aber sei es drum. Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten kommt. Ich denke trotzdem, dass es eine beobachtenswerte Entwicklung ist. Wir werden sehen, ob es vielleicht andere Städte in niedrigeren Ligen gibt, die einen ähnlichen Weg gehen. Kann man jetzt wirklich noch nicht sagen, aber man muss ein Auge drauf halten, denke ich. Zumal im BC natürlich, es gibt mit dem Avenir Sportif, gibt es einen Fußballverein, der vor 2 Jahren noch Zweitliga gespielt hat, in der zweiten Fußballliga gespielt hat. Es gibt bei den Damen gibt es ein Volleyballverein, der erstklassig spielt, dass man sich jetzt ausgerechnet den Rugbyverein rausgepickt hat, der sicherlich das Aushängeschild der Stadt ist. Verstehe mich da auch nicht falsch. Natürlich ist der BCO das Aushängeschild der Stadt BC, die auch sonst wenig hat, worauf sie stolz sein kann. Als jemand, der regelmäßig in BC war, kann ich nur sagen, tut euch das nicht an, tut euch einen Gefallen und fahrt nicht nach BC. Ich bin natürlich nicht objektiv, ne? Als jemand mit Familie aus Narbonne, aber sie haben sicherlich nicht viel anderes, womit sie sich anpreisen können. Eine sehr große Kathedrale, die in Ferne sehr schön ist, aber ansonsten eine etwas runtergekommene Stadt. Aber gerade vor diesem Hintergrund muss man sich dann doch die Frage stellen, ob das Geld nicht woanders besser angelegt wäre. Aber gut, wir können es eh nicht ändern, es ist geschehen. Rückwirkend zum 15. Juli. Man ist ja zumindest auch in einer Position, diese 3 Punkte Abzug anzufechten und man darf gespannt sein, was passiert. Bei BC muss man generell immer vorsichtig sein, wenn sie das Ziel Top 6 ausgeben. Das machen sie jedes Jahr, egal was passiert. Von daher, es ist halt irgendwo dann doch diese eigene Geschichte, die einen so ein bisschen immer wieder dazu drängt, sich jedes Jahr zu übernehmen und jedes Jahr zu übernehmen, in der Hoffnung, irgendwann wieder auf diesen alten Status zurückzukommen, ohne einzusehen, dass eine Stadt wie Béziers, die so strukturschwach ist, wie sie nun mal ist, oder wie die ganze Region ist, einfach nicht mehr die Mittel hat, um in der modernen Top 14 mitzuhalten. Das kann man als Rugby-Romantiker schade finden, aber vielleicht muss man es dann auch einfach mal irgendwann sagen, okay, wir müssen ein bisschen realistischer werden und sagen, okay, was können wir leisten, bevor man jedes Jahr Probleme mit der DNACG hat, bevor man jedes Jahr Verluste fährt. Verluste, für die jetzt halt die Stadt haftet. Ne? Muss man schauen. Ich hoffe, ich habe meine Gefühle halbwegs rübergebracht. Ich denke nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied macht. BC wird dadurch nicht auf einmal zum Favoriten für die zweite Liga. Absolut nicht. Dafür ist die Stadt auch einfach nicht wohlhabend genug. Es ist sicherlich etwas, was dem Verein Stabilität geben wird. Aus dieser Stabilität kann dieser Verein dann sicherlich wieder wachsen. In 5 bis 10 Jahren ein Favorit werden. Aufgrund der Konkurrenz in der Liga würde ich aber trotzdem dran zweifeln. Persönlich. No. Machen wir dann doch endlich weiter, nachdem ich schon zweimal versucht habe, das Thema zu beenden. Am Wochenende, an diesem Samstag, starten die In Extenso Super Sevens, die professionelle 7er Serie, die in Frankreich 2019 eingeführt wurde. Nee, Anfang 2020 während des Six Nations Fans, das hat, glaube ich, das erste Turnier stattgefunden. Dieses Jahr wollen sie die Serie so stattfinden lassen, wie es ursprünglich geplant war, nämlich mit 3 Turnieren und einem Finalturnier, 3 Serienturnieren und einem Finalturnier dieses Wochenende und dann durchgehend bis Ende August. Die Turniere finden statt dieses Wochenende in Aix-en-Provence, die Woche drauf in Toulouse und das dritte Woche Turnier findet dann in La Rochelle statt. Das Finalturnier dann im November des Jahres während des internationalen Fensters in der Défense Arena, in der La Défense Arena von Racing. Dort werden dann die drei Etappensieger und die fünf besten Teams des Klassements gegeneinander antreten. Es sind Knockout-Formate, das heißt, die 16 Mannschaften treten direkt im Achtelfinale gegeneinander an. 16 Mannschaften, wer sind diese 16 Mannschaften? Es sind die 14 Erstligisten plus die französischen Barbarians, die ja zeitweise die zweite Nationalmannschaft waren, aber das Engagement hat man ja vorletztes Jahr wieder beendet. Und die Monaco Sevens, da muss man dazu sagen, dass es sich hierbei, und das ist gestern, als ich das erwähnt habe, auf Twitter relativ, oder wussten viele nicht, auch viele aus dem französischen Rugby-Spektrum nicht. Es handelt sich dabei nicht um die monegassische Siebener-Mannschaft, die es tatsächlich gibt. Es handelt sich auch nicht um den AS Monaco, der in der Fédéral 3 in Frankreich spielt, sondern um eine eigens für diesen Wettbewerb geschaffene Siebener-Mannschaft, finanziert von Frédéric Michalak, der für dieses Turnier auch die Trainerrolle übernimmt, war ja in der NRL in Australien oder in der Rugby League in Australien als Trainer schon aktiv, war diesen Sommer als Assistenztrainer der französischen 15er Nationalmannschaft eingestellt und jetzt eben 7er Trainer der Monaco Sevens. Es sieht auch folgendermaßen aus, dass jede Mannschaft mindestens 3 Spieler aus dem Profikader einsetzen muss. Außerdem dürfen sogenannte Joker verpflichtet werden, also Spieler aus Pro D2 und National und 7er Nationalspieler. Leider haben wir noch nicht von allen Mannschaften einen vollständigen Kader bekommen. Von daher kann ich da auch nur bedingt viel zu sagen. Man kann bei manchen Mannschaften sagen, okay, die haben schon, gehen deutlich ambitionierter ran als andere. Racing gehört sicherlich dazu. Auf der anderen Seite ergibt es ja Sinn, wenn sie das Finale ausrichten und das und die Arena vollbekommen wollen, dann sollten sie als Heimteam auch dabei sein. Ihre 3 Profispieler sind Louis Dupichot, Antoine Gibert und Dorian Laborde. Also alles 3 junge Spieler, die bereits in den letzten Jahren viel Spielzeit bekommen haben und damit sicherlich auch eine Mannschaft sind, die als Mitfavoriten in dieses Turnier in Aix-en-Provence dieses Wochenende gehen werden oder diesen Samstag gehen werden. Bordeaux haben 3 vielversprechende junge Spieler dabei, Jules Gimbert, Maxime Lamotte und sicherlich der vielversprechendste von den 3, Nathanael Hulleu, der ja von Grenoble vorletztes Jahr gekommen ist, war ja auch eine kleine Kontroverse und letztes Jahr in der Top 14 in den wenigen Spielen, fairerweise wenigen Spielen, die er bekommen hat, sehr, sehr herausragende Leistung gezeigt hat. Toulouse haben ebenfalls 3 Spieler dabei, die in der Top 14 mehrere Spiele letztes Jahr absolvieren konnten, aber auch alles 3 Spieler, die sicherlich keine Startspieler sind. Interessant ist Montpellier, die mit Kylian Galtier und Gabriel Ngondébé durchaus 2 Spieler der Startaufstellung geschickt haben. Leider wissen wir nicht, wie der Rest des Kaders aussieht. Von daher ist das etwas schwierig. Sie haben zwar gestern das neue 3. Trikot vorgestellt, was sehr schick ist, aber leider noch nicht den Kader für Samstag, was ein bisschen enttäuschend ist. Der einzige vollständige Kader, den wir haben, ist tatsächlich der Monaco Sevens. Herausstechen für mich 3 Spieler. Sakusa Buraydekayava, ein Flügelspieler von Nice, war mehrfach im erweiterten Kader der fidschianischen 7er Nationalmannschaft. Dann haben wir Anthony Klaassen, der diese Saison für Suresnes spielen wird in der 3. in der National. Ja, auch vielmaliger französischer 15er Nationalspieler, südafrikaner stimmig natürlich. Darf man gespannt sein, wie er mit seinen 37 Jahren, die er mittlerweile hat, auf dem 7er Parkett glänzen kann. Matthew Ford ist ein Name, auf den man achten sollte. Ein sehr vielversprechender englischer Verbinder, der mittlerweile die französische Staatsangehörigkeit hat und in den unteren Ligen in Frankreich, also ich sag mal 4., 5. Liga, viel Erfahrung sammeln konnte. Und dann natürlich das vermutlich das Highlight, Teddy Stanaway-Teo, der 41 Mal für die neuseeländische 7er Nationalmannschaft gespielt hat, der nach aktuellem Stand der einzige wirkliche Experte auf dem Feld ist, muss man dann wirklich gespannt sein. Ich weiß nicht, ob das Monaco zu Favoriten macht. Ich denke, die Favoriten sind ganz klar Racing, aber es ist 7er, da kann viel passieren. Letztes Jahr hat Racing auch gewonnen, dieses Einmal-Turnier, haben das Finale allerdings gegen Po gewonnen, womit er auch nicht wirklich zu rechnen war. Aber ich mag die Initiative. Jetzt kann man natürlich sagen, sie vermarkten die Super Seven Serie als Spaßturniere, als Fun-Event, als Party-Event, durch was ja Rugby Sevens in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt wirklich groß geworden ist, nämlich dieses Party-Event, was ja dann wieder sehr abgenommen hat, nachdem sie wieder umgestiegen sind auf Familien-Event und Leistungssport und dieses Ganze auf der Tribüne mit den Verkleidungen und der Party und allem so ein bisschen verpönt war, wo wir dann in Wellington in London gesehen haben, da dass das Ganze dann doch nicht mehr ganz so gut angenommen wurde, nachdem da so ein bisschen der Riegel vorgeschoben wurde, nachdem man als olympischer Sport seriöser auftreten wollte. Von daher ist es sicherlich erfrischend. Ich denke auch, dass wir da viele junge Spieler sehen werden. Ich denke nicht, dass sich da irgendjemand für mehr Spielzeit beim 15er empfiehlt. Also ich meine jetzt mal mit Ausnahme von oder Montpellier ausgenommen, haben wir hier keine Spieler, die ohne in der engeren Auswahl stehen. Manche näher dran als andere, aber die Spieler wurden abgestellt, weil die Trainer glauben, dass man sie nicht für die Testspiele und die Vorbereitung braucht. Das muss man so hart sagen, denke ich. So ganz ernst genommen wird 7er Rugby in Frankreich ja noch nicht wirklich. Aber mal schauen, ob sich das damit ändert. Die Resultate bekommt ihr natürlich nächste Woche bei mir in der neuen Folge. Nächste Woche auch ein wenig früher. Ich hoffe auf Montag oder Dienstag. Bis dahin, lasst mir gerne Kommentare auf Twitter oder Instagram da. Was ihr glaubt, wer kann die Super Sevens gewinnen? Was haltet ihr? Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil ich bin etwas zwiegespalten. Was haltet ihr davon, dass die Stadt Béziers den Rugbyverein erworben hat? Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich habe, wie gesagt, ich habe eine grundlegende Meinung, ich bin wirklich zwiegespalten, was ich davon halten soll. Lasst es mich gerne wissen und dann können wir nächste Woche vielleicht nochmal drüber reden, was ihr so drüber denkt und natürlich mit den ganzen Resultaten der Super Sevens, der Testspiele, der Freundschaftsspiele und allem, was sonst so passiert. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ein schönes Wochenende.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.